Herzlich willkommen, hier ist eine neue Folge von Berlin gewinnt mit Olympia. Unser Podcast, mit dem wir uns ein bisschen einstimmen wollen über diesen Sommer auf das Thema Olympia-Bewerbung. Vier Städte gegeneinander. Ende September wird entschieden. Der Deutsche Olympische Sportbund muss sich entscheiden. Die Mitglieder werden sich entscheiden, ob eine deutsche Olympia-Bewerbung stattfinden wird mit Hamburg, mit München, mit Köln-Rhein-Ruhr oder eben mit Berlin. Und dieser Podcast, er lässt Sportlerinnen und Sportler zu Wort kommen, die Olympia erlebt haben, die den Traum von Olympia als Kind hatten und vor allem, die eine besondere, auch sportliche, genauso wie menschliche Geschichte haben. Mein heutiger Gast hat genau eine solche Geschichte. Er ist einer der erfolgreichsten Bahnradfahrer seiner Generation. Er hat alles erlebt, was Olympia angeht, nämlich die Olympischen Spiele, aber auch die Paralympischen Spiele. Und alleine diese Kombination aus beidem macht ihn natürlich total interessant. Außerdem ist er vielleicht der Radsportler der Welt mit den größten Oberschenkeln, was also den Umfang angeht. Und aber nicht nur deswegen ist er weltweit bekannt geworden, sondern vor allem aufgrund seiner großen Erfolge. Mittlerweile schon ein wenig ruhiger geworden, was den Sport angeht, oder doch nicht? Das fragen wir mal einen Mann, der, wenn ich es richtig im Kopf habe, schon über 40 ist. Robert Förstemann, schönen guten Tag.
Ja, hallo.
Robert, stimmt, oder? 40, ne?
Ja, es ist eine verrückte Zahl. Ich fühle mich tatsächlich immer noch nicht so, sondern ich fühle mich immer noch wie 20.
Ja.
Von daher ist es irgendwie so ein bisschen schräg, aber ja, tatsächlich ist es so. Ja.
Bin 40. Ja. 40 geworden, das ist eine runde Zahl, die, glaube ich, viele von euch vielleicht auch schon erlebt haben oder noch erleben werden. Aber es ist ja gerade für einen Sportler insofern eine spannende Zahl, weil den Leistungssport, den betreibst du in den 20ern, den betreibst du oftmals auch noch in den 30ern. Aber die wenigsten tun das dann mit und über die 40 hinweg. Jetzt habe ich gerade so ein bisschen lapidar gesagt, er ist ein bisschen ruhiger geworden. Stimmt das?
Ja, auf gar keinen Fall. Jeder, der mich kennt, weiß, ich mache keine halben Sachen und so ist es nach wie vor auch im Leistungssport. Ich gebe da immer Vollgas und das ist auch notwendig, auch wenn sich mein Fokus ja ein bisschen verändert hat von dem olympischen auf den paralympischen Bereich, ist das absoluter Spitzensport und verlangt volle Aufmerksamkeit und Professionalität.
Das heißt, dein Ziel ist Los Angeles 28?
Genau, das würde ich gerne erreichen, zusammen mit meinem Partner Marc Lembeck, der sehbehindert ist. Auf dem Tandem gemeinsam wollen wir da um die Medaillen mitfahren. Für mich ist das eine ganz besonders runde Sache, weil da ging meine internationale Karriere los in Los Angeles 2004 als Juniorenweltmeister, genau auf der Bahn, wo auch die Olympischen Spiele und die Paralympics stattfinden werden 2028. Und wenn ich da natürlich dann nach fast ein Vierteljahrhundert aufhören könnte, wäre das natürlich sensationell.
Okay, du denkst aber schon ans Aufhören insofern. Also wenn du jetzt LA ansprichst, 28, dann hast du schon das Karriereende zumindest ansatzweise im Blick. Wir reden da gleich drüber. Müssen das mal so wirklich deine Karriere wirklich Schritt für Schritt mal aufdröseln, aber auch deinen Traum von Olympia natürlich erzählen, weil wir in Berlin natürlich mit viel, viel, viel Enthusiasmus und Begeisterung für diese olympische Idee, für die Olympischen und Paralympischen Spiele 36, 40 oder 44 in dieser Stadt, in der deutschen Hauptstadt kämpfen und natürlich auch die Kritiker überzeugen wollen. Und deswegen seid ihr natürlich als Sportlerinnen und Sportler die perfekten Botschafter. Du engagierst dich ja da auch mit, hast deine Stimme erhoben. Fangen wir aber mal an, der kleine Robert. Wann hast du das erste Mal auf dem Fahrrad gesessen?
Das erste Mal auf dem Fahrrad gesessen habe ich mit 4 Jahren. Ich habe damals so ein kleines, das hieß Crossi damals, tatsächlich schon ein kleines Kinderfahrrad mit Scheibenbremsen gehabt. Da war ich ganz stolz drauf.
Also wir schreiben das Jahr 1986?
Entschuldigung, 1990? Gerade zur Wende, genau. Ja.
Du bist 86 geboren, 1990, gerade zur Wende.
In Gera habe ich dann quasi Fahrradfahren gelernt und ohne Stützräder war ich natürlich ganz besonders stolz und bin immer gerne Fahrrad gefahren. Sobald es die Möglichkeit gab, war ich halt draußen an der frischen Luft und habe meine Kumpels getroffen und wir haben da unsere Runden gedreht. Also Radfahren war immer mein Ding.
War immer dein Ding schon von 4 an. Wann hast du gemerkt, ich bin schneller als meine Kumpels?
Ach, dass ich gemerkt habe, dass ich schneller bin als meine Kumpels, das ging relativ flott. Das war eigentlich immer der Fall. Allerdings, dass es dann auch mal in die professionelle Schiene geht oder Richtung geht, das hat lange gedauert. Ich war tatsächlich erst ein Quer- oder Späteinsteiger und zwar mit 15 Jahren erst, habe ich tatsächlich den professionellen Radsport dann angefangen.
Wo hast du den angefangen?
In Gera. Ich komme ursprünglich aus Gera, aus Thüringen. War damals eine Radsporthochburg. Wir hatten ja mit Olaf Ludwig, einem sehr bekannten Olympiasieger, Jens Heppner, Gerald Mottag, also wirklich Thomas Barth, Friedensfahrtsieger, ganz große Namen aus Gera. Und irgendwie bin ich dann immer, dann gab es so einen Berg vor meiner Haustür, den Berg hochgeheizt, in der Hoffnung, dass irgendwann mal ein Radsporttrainer mich entdeckt. Ich habe mich nicht so richtig getraut anzumelden. Habe erst alles gemacht, was mit Wasser zu tun hatte. Ich war Schwimmer, Wasserspringer und Wasserballer. und hatte dann aber körperliche Beschwerden tatsächlich, hatte eine schwere Hüftkrankheit damals als Jugendlicher und kam deswegen erst mit 15 Jahren zum Radsport. Habe mich dann in Gera auf der Radebahn irgendwann meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe mich dann da angemeldet. Und ja, da habe ich dann direkt, glaube ich, in der ersten Einheit, wo wir zusammengefahren sind, es waren ja viele auch aus der Nationalmannschaft im Nachwuchsbereich damals schon von dort, sehr gute Nachwuchsarbeit in Gera, habe ich die, um das Training aufzulockern, haben sie Ortseingangsschild Sprinter gemacht, also an Sprints gemacht. Also an jedem Ortseingangsschild war immer ein Sprint, sind alle um die Wette gesprintet.
Das heißt, ihr seid von Ort zu Ort gefahren. Und immer wenn es in einen Ort reinging, dann oder auch rausging oder immer nur rein, dann wurde gesprintet. Richtig. Bis zu welcher Stelle?
Na, genau bis zum Ortseingangsschild.
Ach so, also
genau.
Und
das war das Ziel.
Das war das Ziel.
Richtig. Wenn
man, und wann
wenn du das
Sprint
gesehen
los?
Hast, dass aus Eingangsschild Verstanden. Irgendwo was, ein gelbes Verstanden. Schild war, dann okay. War klar, gleich geht's los.
Also 300 und Meter noch oder 500 Meter
genau,
oder was auch
richtig,
immer. Das
ja.
Schild ist gesehen und alles zieht an.
Genau so. Und das haben die natürlich als Trainingsmittel genutzt, aber auch als Motivation. Wenn du halt 50, 60, 70 Kilometer als 15-Jähriger auf dem Rad sitzt, ist das nicht immer besonders spannend. Und dann habe ich mir das angeguckt beim ersten Mal, dachte, was ist denn jetzt los? War komplett überfordert mit der Situation. Und beim zweiten Mal habe ich mir dann gedacht, okay, machst du mal mit. Und dann bin ich mitgesprintet und dann, ja, bin ich gesprintet und habe mich gewundert, warum sie denn ausgerechnet an dem Ortsschild nicht gesprintet sind alle. Weil ich habe keinen mehr gesehen. Und dann habe ich mich umgedreht und dann habe ich die komplett verwirrten Gesichter gesehen und dann hatte ich die aber um Längen abgehangen.
Das heißt, die haben waren ausgesprintet.
Die haben alle mitgemacht, aber waren halt so weit weg. Und da war klar, okay, ich kann was Besonderes, ich bin Sprinter, ich habe schnelle Muskelfasern wahrscheinlich, in die Richtung wird es wahrscheinlich gehen.
Ja. Krass, das ist also für dich mit 15 erst der Punkt zu erkennen, aber dann auch für die Trainer,
ja.
Hier haben wir möglicherweise einen
Sprinter.
Ein Weltklasse-Talent.
Ja.
Das ist ja dann das Alter, wo man sowas erkennt, glaube ich. Ne?
Ja, das also ging dadurch, dass ich so spät angefangen habe, genau relativ schnell in die Richtung. Ich bin natürlich schon noch ein paar Straßenrennen mitgefahren. Das hat mir auch Spaß gemacht. Meine Motivation war ja damals, da gab es ja das ewige Duell zwischen Lance Armstrong und Jan Ulrich, natürlich genauso zu werden. In den Ferien habe ich immer Tour de France geguckt. Und ich kannte eigentlich den Sprint auf der Bahn gar nicht, muss man ganz klar oder ganz ehrlich dazu sagen. Und ein halbes Jahr später war ich bei der Deutschen Meisterschaft, nachdem ich angefangen hatte und bin dort Dritter geworden.
Das war noch auf der Straße?
Nee, auf der Bahn.
Da schon
genau,
auf der Bahn?
Auf der Bahn.
Ach
ja.
Krass.
Hatte gar keine Ahnung eigentlich, was mich erwartet. Und dann hatte ich auch im Achtelfinale jemanden, der sah ganz aufgeregt aus. Im Gesicht hast du dem das schon angesehen, dass der eigentlich, aber war ein guter damals schon, dass der eigentlich aufgeregt ist, wenn er da gegen mich fährt. Und da dachte ich, so oberflächlich war das eigentlich. Da ging es gar nicht so um die radsporttechnischen Sachen. Habe ich gedacht, so aufgeregt wie der ist, da kannst du ja nur gewinnen. Im Nachhinein, wenn ich den Namen heute sage, ist das ganz lustig. Das war damals Roger Kluge, gegen den ich dann 2-0 da direkt da gewonnen habe.
Weltmeister,
richtig,
ne?
Ja.
Europameister, ist ja abgefahren. Fährt immer noch übrigens.
Genau so, ist auch so alt wie ich, ist auch 40.
Ja.
Und ja, so ging das eigentlich los. Habe mich dann gefreut, dass ich was besser konnte als alle anderen. Bin in die Nationalmannschaft gekommen und bin halt immer dabei geblieben dann.
Wahnsinn. Ja. Also sehr spät angefangen. Erkannt, also du erkannt, die Trainer erkannt und von da an Nationalmannschaft immer deutsche Spitze. Ab 15 kann man sagen, 16 immer ja. Oben mit dabei gewesen. Und dann war klar, okay, ich kann Profi werden. Aber wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen als junger Sportler, die meisten, die uns wahrscheinlich hören, denken, naja, Bahnradsport habe ich bei Olympia schon mal gesehen. Da ist es nämlich dann immer ein bisschen im Fokus. Oder 6-Tage-Rennen.
Ja.
Gab es früher mehr als heute, aber in Berlin ja zum Glück wieder so ein bisschen. Bremen gibt es noch, früher gab es große, große 6-Tage-Rennen, ob ich jetzt München nehme, Dortmund nehme, Zürich nehme oder. Hat sich anders entwickelt, hat auch mit der Geschichte des Radsports der letzten 20 Jahre zu tun, keine Frage. Du bist da durchgegangen, hast diese Zeit komplett ja auch erlebt, Stichwort Dopingvorwürfe und so weiter. Es gab ja auch eine Zeit, wo jeder Radsportler automatisch Doping genommen hat
auf der
in der öffentlichen Meinung.
Wenn du draußen trainiert hast, was da abging teilweise, musst du mich beschimpfen lassen und bespucken und das ganze Programm.
Also
das war eine
harte
Zeit.
Erlebt, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also damals muss ich echt sagen, das war ja gerade so 2010 bis 12 und danach habe ich so gedacht, da hatte ich mal einen kurzen Moment, ob das alles so richtig ist halt mit Radsport und so und das war ja dann, ich bin da auch bekannt geworden dann durch die kräftigen Oberschenkel und da gab es natürlich nur die Möglichkeit, hat natürlich die ganze Welt gesagt, na der ist doch voll bis oben hin und da gab es ja dann damals den Dr. Wohlfahrt von der Charité in Berlin, der gesagt hat, hey Moment mal, es kann auch sein, dass er einen Myostatinmangel hat, einen sag ich mal, ein Gendefekt, wo natürlich der Muskel oder das Muskelwachstum ausgeprägter ist als bei anderen Menschen halt.
Hat das entdeckt.
Genau, Bernd Wohlfahrt hat das entdeckt.
Einer der führenden deutschen Ärzte, muss man sagen.
Also der hat es gesagt. Kontrolliert haben wir es nie. Also wir haben das nie untersucht oder so, aber es ging darum, mich ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen und es hat auch ganz gut geklappt. Aber danach war ich dann halt immer der Junge mit dem Gendefekt.
Wie du es nimmst. Ne? Aber jetzt, also gerade diese Dopingzeit natürlich auch für euch als Radsportler eine schwierige Zeit. Ich habe über viele, viele Jahre bei der Deutschlandtour gearbeitet, so von 2004, 2005 an, bis es dann platzte, bis es dann kaputt ging, Ende 2009, 2010. Und dann, das war eine ganz schlimme Zeit für den Radsport. Und du bist als Profi, der davon leben musste, bis heute davon lebt, da durchgegangen, beeindruckend, aber nochmal zurück in die 90er, Straße oder Bahn. Es gibt ja auf der Straße auch Sprinter. Ja? Straße ist durch Tour de France, Giro d'Italia, Vuelta, damals auch Deutschlandtour, gibt es heute wieder mehr im öffentlichen Fokus als jede Bahnweltmeisterschaft, jede Bahn-Europameisterschaft.
Das stimmt, ja.
Warum? Nicht Straße und dann Sprint.
Ja, weil ich ganz klar den Fokus dann hatte auf die Bahn. Also ich war da erfolgreich und für mich hat sich dann die Frage, das auf der Straße zu probieren, gar nicht mehr gestellt. Das muss ich ganz klar so sagen. Es hat mir Spaß gemacht. Ich fand das irgendwie geil. Das war genau mein Ding. Das hat zu mir gepasst und ich habe das auch nie irgendwie bereut oder gedacht, boah, hättest du das mal auf der Straße probiert, wobei natürlich dieser Zeitraum, das, was du gerade gesagt hast, ja auch da rein gereicht hat. Also deswegen war das vielleicht für mich auch kein Thema, gerade durch die ganze Doping-Problematik und das ganze, sag ich mal, Theater, was da war. Da war ich schon ganz froh, eigentlich auf der Bahn unterwegs zu sein.
Und diese Bahnkarriere hat ja dann auch dafür gesorgt, dass du Weltmeister geworden bist, dass du Olympiabronze gewonnen hast. Jetzt mal weg vom Paralympischen, was heute deine sportliche Realität ist. Aber du hast es geschafft, zum Beispiel nicht nur Weltmeister zu sein, sondern eben auch ein Europameister zu sein, sondern vor allem eben auch diese olympische Medaille zu gewinnen. Ist die olympische Medaille mehr wert als alles andere?
Genau, das war Bronze damals in London im Teamsprint zusammen mit René Enders und Maximilian Levy. Die war die härteste Medaille, das muss ich ganz klar so sagen. Und die kannst du natürlich überall mit anführen immer. Also du hast eine Olympiamedaille, das hat schon Mehrwert. Allerdings, das ist ganz geil für mich. Wertvoller für mich für mehr Genossen, sage ich mal, habe ich tatsächlich den Weltmeistertitel damals in Kopenhagen. Auch im Teamsprint, das war für mich eigentlich vom Weg dahin und alles und wie das auch zustande kommt, tatsächlich fast ein bisschen schöner noch.
Mhm.
Okay. Weil Olympia ist halt wirklich, das war ein Kampf über Jahre und das ist ein sehr, sehr steiniger und holpriger Weg und es war schön, dass das am Ende des Tages auch ein bisschen veredelt wurde durch Edelmetall, sag ich mal, aber am Ende des Tages habe ich den WM-Titel mehr genossen, ne?
Tatsächlich. Interessant zu hören, weil ich ganz oft von Sportlern höre, dass die olympische Medaille immer das Nonplusultra ist. Jetzt habe ich mal jemanden, der sagt, nee, es war dieser WM-Titel. Zumal ja beim Radsport es auch so ist, dass es ein besonderes Trikot gibt. Also der Weltmeister hat dann für ein Jahr bis zum nächsten, oder eigentlich sogar für immer, ehrlich gesagt. Das Trikot behältst du.
Ich kann heute noch Regenbogen.
Ein Regenbogentrikot. Also unter dieses Regenbogentrikot trägt man nur, also man kann das kaufen als Fan, aber eigentlich ist es ein ungeschriebenes Gesetz, dass dieses Trikot nur der trägt, der auch mal diesen Weltmeistertitel hat. Ne? Egal wann übrigens, es kann auch in den Junioren sein oder so. Ja. Aber und dieses Trikot hast du für immer. Insofern ist im Radsport der WM-Titel auch nochmal was Besonderes, glaube ich.
Auf jeden Fall. Also die Streifen, die darf ich ja nach wie vor fahren, auch an den Ärmeln und an den Beinen. Und das ist schon, jedes Mal, wenn du so deine Klamotten anziehst, macht einen das schon stolz. Das ist man wirklich so sagen.
Man hat die dann für immer, ne?
Ich habe immer gesagt, irgendwann mache ich mal einen Radladen auf mit dem Slogan Fahrräder vom Weltmeister, weil der Lutz Heselig in Cottbus, der hat das nämlich auch gemacht. Das war immer so ein bisschen mein Ziel und deswegen habe ich ganz lustigerweise dann gesagt, nachdem ich dann Weltmeister war, so, jetzt kann ich schon einen Radladen aufmachen mit Fahrräder vom Weltmeister.
Vom Weltmeister. Ja. Und trotzdem hast du ja nie genug bekommen, ne? Also du hast ja immer weitergemacht. Also bekannt geworden, das ist das eine, diese Oberschenkel, ich kann nur jedem empfehlen, der Robert Förstermann nicht kennt, einfach googeln oder Instagram anschauen. Dann sieht man das, was Bernd Wohlfahrt als Gendefekt bezeichnet, wie auch immer. Aber das ist natürlich etwas, so ist die Gesellschaft, so ist das Internet, damit wirst du bekannt und du spielst das ja auch gut. Du bist ja, das kann man schon sagen, auch ein Radsport oder auch ein Sport-Influencer, ne?
Ja, das hat sich auch entwickelt. Das war eine Begleiterscheinung am Anfang. Also es ist halt in Deutschland immer ein bisschen schwierig, wenn du den Sport machst, einen Leistungssport, und es ist jetzt nicht Fußball, davon halt auch zu leben. Und ich bin damals ich habe mein Abitur auf der Sportschule in Erfurt gemacht, und für mich gab es gar nicht den Gedanken aufzuhören oder was, wenn hier irgendwas nicht klappt, sondern ich wusste, ich will Radsport machen auf internationaler Bühne oder Ebene, und die Frage ist halt nur, wie kann ich das halt auch finanzieren? Und so bin ich in der Bundespolizei auch gelandet, in der Sportförderung quasi, habe dort eine Ausbildung gemacht und bin dadurch dann freigestellt eigentlich vom Dienst. Nichtsdestotrotz ist es halt so, dass du oftmals abhängig bist von sportpolitischen Entscheidungen. Also es geht nicht immer darum, wer ist der Schnellste oder der Erste, der über die Ziellinie fährt, sondern geht es auch um Fördergelder, also da werden Medaillen manchmal schon vergeben, bevor eine WM überhaupt stattgefunden hat und noch gar keine WM-Medaille gewonnen wurde.
Das musst du erklären, weil?
Ist ein Stützpunkt, genau, wo wird Nachwuchsarbeit beispielsweise gemacht, wo ist es am besten, dass da eine WM-Medaille hingeht.
Das heißt also, wo ist es am besten, wo eine WM-Medaille hingeht, bedeutet, das ist ja dann sportpolitisches Thema offensichtlich.
Ja.
Da, wo die größten Chancen sind, gehen die meisten Fördergelder hin?
Ja, na, es geht halt um Trainerstellen zum Beispiel auch. Und wenn du halt die Medaille hast, dann wird quasi abgerechnet. Und dann gibt es halt Trainerstellen, dann kannst du ein Leistungszentrum aufbauen oder auch nicht. Und ich habe das halt für mich auch erst ein bisschen zu spät erkannt, wie wichtig das eigentlich ist. Habe aber gemerkt, die Dinge, die hier laufen, die sind nicht immer ganz koscher. Und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, weil davon sind ja auch Sporthilfen abhängig. Hast du keine WM-Medaille, hast du keine Sporthilfe, hast du eine WM-Medaille, hast du Sporthilfe. Und dieses Auf und Ab, das ging mir so ein bisschen auf den Keks. Und da kam Social Media damals, ich glaube, das ging für mich 2010 los, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann eine gute Aufmerksamkeit erzeugen und eine gute Reichweite. Und es gibt Unternehmen, die offenbar an dieser Reichweite auch interessiert sind. Und so habe ich angefangen, mich halt von diesem zumindest finanziellen Aspekt unabhängig zu machen damals schon.
Unabhängig zu machen auch, wobei man sagen muss, die deutsche Sporthilfe wiederum, die macht ja eine Förderung nicht von einem WM-Titel abhängig.
Ja, die deutsche Sporthilfe, die hast du auch eine gewisse Grundförderung.
Genau, die gibt es nämlich für alle, sobald du Kaderathlet.
Richtig, aber da muss man auch ganz ehrlich dazu sagen, also es ist super und ich bin auch froh, wir sind froh, dass wir die Sporthilfe haben. Auch da ist es halt so, dass über Jahre die Förderung Step by Step zurückgegangen ist. Das muss man
große nationale,
ehrlich dazu sagen.
Große nationale Förderer, die natürlich da rausgestiegen sind, andere, die wieder mit reinkommen. Auch die Deutsche Sporthilfe am Ende ist
kämpfen
von
halt
Sponsoren abhängig. Ne? Marketingbudgets, die bei großen Unternehmen, die gestrichen werden. Also an der Diskussion oder in dieser Diskussion beißt sich die Katze ja auch wiederum in den Schwanz. Deswegen wäre es ja auch so wichtig, Olympische Spiele und Paralympische Spiele in Deutschland zu haben,
genau,
weil dann auch der Sport wieder in einen Fokus kommt, den er momentan aus meiner Sicht nicht hat, leider zu Unrecht. Und Sport hat eben diese wahnsinnige Kraft, oftmals auch nicht nur die Welt, sondern ein ganzes Land auch zu verändern. Ich habe es in den vergangenen Folgen hier schon erzählt, auch nochmal die Erinnerung an 2006, das Sommermärchen, aber auch was wir in Paris erlebt haben, was wir in London erlebt haben, zumindest mal um die letzten europäischen auch Stationen der Olympischen und Paralympischen Spiele zu nehmen. Da war dann immer eine ganze Nation auch hinter diesen Spielen. Deswegen brauchen wir es ja auch, ne, um da wieder einen anderen Fokus auch hinzusetzen. Deswegen ist es gut, dass du auch deine Geschichte erzählst. Aber dieser Schritt Social Media hat dich trotzdem dann unabhängiger gemacht und du konntest dein Leben, du konntest eine Familie gründen, du hast wunderbare Kinder, du hast eine ganz tolle Frau. Aber da muss natürlich Geld fließen. Das ist klar.
So
und das als
aus.
Leistungssportler nicht im Fußball oder im Handball an der Spitze, da wird es dann schon schwer.
Es ist halt dann auch ein gewisser Druck, der entsteht. Das ist, wenn du halt dann Familie hast, ich habe zwei Söhne, Frau, alles drum und dran, ist halt Sport nicht mehr so, heute ist ganz schlechtes Wetter draußen, ich habe mal keine Lust jetzt rauszugehen, ich mache das alles auf dem Ergometer, sondern du musst dann halt, das ist halt ganz klar, oder das ist halt Fakt. Und
Papa
das ist
geht
auch
arbeiten,
richtig.
Ne? Also wenn Papa 100 Kilometer Radfahren geht, um zu trainieren oder 80 oder was auch immer, Dann geht Papa arbeiten.
Und viele verstehen das halt auch gar nicht, weil viele denken, was denn, der macht ja Sport. Also Sport mache ich in meiner Freizeit. Der hat ja ein Leben, ein Glück, der konnte sein Hobby zum Beruf machen.
Genau.
Aber wie hart das oftmals ist, das wird halt komplett unterschätzt. Und das macht dich aber auch fürs Leben härter, muss man ganz klar sagen. Also die Disziplin, Teamfähigkeit, den Ehrgeiz, den man entwickelt, der bringt mich in jedem Teilbereich meines Lebens weiter. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, was immer wieder thematisiert werden sollte, wenn es darum geht, welche Vorteile bringen Olympische Spiele im eigenen Land auch für die Gesellschaft. Also dieser gesellschaftliche Aspekt wird komplett unterschätzt.
Erzähl mal, also aus deiner Sicht, Der gesellschaftliche Aspekt, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Man ist immer schnell mit so einem Satz, naja, die ganze Nation vereint hinter der Idee. Am Ende ist das so, dass zumindest viele Menschen vereint sind hinter einer Idee. Sport birgt riesengroßes Interesse. Ich nehme das Beispiel, was im Mai ganz aktuell war. Arda Saci, dieser Extremläufer, der aus der Wüste Nevadas oder wo auch immer irgendwie nach L.A. laufen wollte, da in 96 Stunden diese 600 Kilometer. Das hat die ersten 2-3 Tage, er hat es ja dann in 123 Stunden auch geschafft. Das hat ja die ersten Tage niemanden interessiert und dann entstand wie so ein Hype und auf einmal wollten das alle sehen und dann waren irgendwie Hunderttausende im Stream mit dabei. Das ist für mich wieder ein schönes Beispiel, was Sport auch für eine Kraft hat, auch eine viele Menschen zu versammeln, so, ne? In dem Fall vor einem Stream. Gibt genug andere Beispiele. Frauenhandball-WM-Finale. Frauenhandball hat vorher keine Sau, interessiert. Auf einmal 4 Millionen gucken WM-Finale. Deutschland wird Vize-Weltmeister bei den Frauen. Und es gibt unzählige weitere Beispiele. Aber trotzdem aus deiner Sicht auch dieser Aspekt, was kann der Sport für eine Gesellschaft tun? Was kann uns Olympia, was können uns Paralympische Spiele geben?
Ja, Zusammenhalt, du hast es gerade erwähnt, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt heutzutage, wo jeder so sein eigenes Süppchen kocht und alle nur noch meckern. Ich glaube, es ist wichtig, dass man wieder ein gemeinsames Ziel hat, an dem alle so ein bisschen arbeiten können, womit sie sich auch identifizieren können, wo sie merken, okay, das ist ja eigentlich cool jetzt, wenn wir gemeinsam halt auch als Land was schaffen, wieder da auch irgendwo Weltspitze sind und nicht immer nur Mittelmaß oder den Dingen hinterherlaufen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ob es generell ziemlich deutsch ist, mittlerweile über alles zu meckern, das ist halt anstrengend und das macht auch nicht wirklich Zufriedenheit, das macht dich auch nicht gesund, sondern das macht dich krank. Und von daher ist Sport halt oder Olympische Spiele die Möglichkeit, halt genau da entgegenzuwirken. Das Ganze als Chance zu sehen, nicht als Kosten. Also ich habe dann im Medienspiel manchmal auch keine gute Rolle dabei. Ja, Berlin so und so viele Milliarden, ich glaube 4,5 Milliarden kosten die Spiele. Da steht aber nicht in der Überschrift, wo sich gleich alle drüber ärgern. Ja, das können wir uns, kann man ja fast nachvollziehen, dass die Leute sagen, das können wir uns ja gar nicht leisten und so. Da steht aber nicht in Klammern dahinter, ja, aber 500 Millionen haben wir dann noch raus, die wir weiter verwenden können. Ganz zu schweigen von dem Nachhaltigkeitscharakter. Da gibt es Studien dazu, beziehungsweise Analysen, dass die Olympischen Spiele 20 Jahre noch später quasi nachhallen werden, also gute Entwicklungen für das Land bringen werden. Sei es die Infrastruktur, die Schulen, Sportunterricht, die ganze Welt erzählt, oh, es kann ja nicht sein, dass kein Sportunterricht in den Schulen stattfindet. In Frankreich zum Beispiel, in Paris, haben sie zusätzlich jeden Tag das Pflichtprogramm eine Stunde Sport, seitdem die Olympischen Spiele stattgefunden haben und die Paralympics. Und das sind halt alles so Sachen, das wird komplett ja unterschätzt oder auch nicht thematisiert. Und das ist so unsere Aufgabe eigentlich auch als Olympia-Botschafter, das den Leuten ein bisschen näher zu bringen, dass das halt wirklich eine Investition ist, auch in unsere Zukunft, auch in unsere Kinder, muss man wirklich so sagen, wo jeder was davon haben wird. Also es wird keinen geben, der da irgendwie ein Problem haben wird oder benachteiligt wird, weil jetzt die Olympischen Spiele und die Paralympics in Deutschland stattfinden, sondern im Gegenteil, jeder wird irgendwas Positives davon haben.
Zumal, und das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, auch die Medien, ich arbeite auch für die Medien und bin auch jemand, der sich immer wieder dagegen wehrt, gegen diese Negativschlagzeilen, gegen dieses oftmals auch Clickbaiting, zu versuchen mit Überschriften, ich verstehe das schon, dass man sagt, naja, man muss versuchen mit Überschriften zu emotionalisieren, aber oftmals machen wir das tatsächlich auch zu negativ, finde ich auch. Andererseits gilt der alte Satz, leider, bad news are good news, für die Zahlen und ein Medium wiederum finanziert sich über Klicks, also das ist leider ein weites Feld, aber die Verantwortung sehe ich schon auch bei den Medien, die sehe ich aber auch insgesamt bei Leuten wie dir, aber auch bei mir, zu sagen, hey, wir müssen darüber reden, was die Chancen sind. Die Kritiker hören, 4,5 Milliarden Kosten, ja, das ist krass. Es wird aber eben viel zu wenig darüber gesprochen und du hast das gerade ansatzweise zumindest gesagt, wir nehmen ja auch eine Menge ein.
Ne? Richtig.
Also es gibt eine große Einnahmenseite und wenn die Kalkulation, wenn ich sie richtig verstanden habe, rechnet man sogar mit einer 500 Millionen Überschuss.
Genau.
Das heißt also bei 4,5 Milliarden Kosten hätten wir 5 Milliarden Einnahmen und man hätte sogar 500 Millionen Überschuss. Das ist das eine, das ist das Erste. Das Zweite, was aber auch aus meiner Sicht immer wieder vergessen wird, ist, was bedeutet das eigentlich für das Ganze drumherum? Damit meine ich jetzt gar nicht mal die Sportstätten oder Ähnliches, sondern ich denke an die Gastronomie im Land, die Hotels, den Einzelhandel, wenn so und so viele hunderttausende Olympia-Fans aus der ganzen Welt auf einmal, egal jetzt ob in Berlin, Hamburg, München oder Köln sind, aber das bedeutet ja für die Region insgesamt auch etwas. Woran liegt es, dass so wenig darüber gesprochen wird?
Ja, das ist das, was ich vorhin schon meinte. Also das ist irgendwie so ein Grundproblem, dass die Leute lieber schimpfen, statt Chancen zu sehen. Und vielleicht gibt es auch einfach zu viele negative Schlagzeilen, dass man sich an diese Situation gewöhnt hat. Am Ende des Tages haben wir als Sportler die Aufgabe, halt den Leuten zu sagen, ey, das ist genau das Gegenteil, es ist cool, es ist eine Chance. In jedem Unternehmen muss ich investieren, wenn ich möchte, dass sich das Unternehmen entwickelt. Und genauso ist es halt hier. Wir schimpfen den ganzen Tag alle, wie schlecht die Situation aktuell im Land ist. Olympische Spiele, Paralympics sind eine Investition in die Zukunft. Das ist eine Chance, genau aus dieser Misere rauszukommen und wirklich den Spieß umzudrehen und da ja richtig Gas zu geben. Das muss man wirklich so sagen.
Und auch wieder möglichst viele Menschen hinter einer Idee zu versammeln. Genau. Wir haben da was Großes vor uns, ne?
Ich meine, wir haben das ja schon mal gut gemacht mit dem Sommermärchen damals im 2006. Fußball. Wir können das ja alles. Also es ist ja nicht so, dass wir es noch nie gemacht haben oder dass wir nie irgendwie in große Veranstaltungen viel Geld investiert haben und gemerkt haben, ey, wir hatten dabei richtig was raus. Und das Verrückte ist halt nur, das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten.
Weißt du, was verrückt ist? Weil du das Sommermärchen gerade ansprichst. Ne? Wir alle kennen ja diese unzähligen Bilder der Fanmeile. Weißt du, wann die Fanmeile das erste Mal kam? 2006. Es gab 2002, 1998, 1994, 1990, es gab das nicht. Es gab kein Public Viewing, was heute für uns völlig normal ist. Ja. Ist damals auch erst erfunden worden, hat sich auch erst entwickelt. Ich habe es in der Folge, ich glaube, mit Dina Meinke drüber gesprochen, wie wir alle mit den Fähnchen am Auto rumgefahren sind. Wir waren auf einmal wieder stolz, Schwarz-Rot-Gold irgendwie zu tragen. Das war ja vorher auch nicht. Du hast immer für Deutschland gekämpft. Du hast immer, ne, wir haben ja gehört, 4 Jahre alt zur Wende, als du das erste Mal auf dem Fahrrad sitzt. Was hat dir das auch gegeben, für unser Land anzutreten?
Na, ich war immer.
Was also, gibt es dir bis heute?
Ich wollte gerade sagen, also es hat ja nie aufgehört. Ich bin nach wie vor, also ich bin immer stolz, wenn ich in den Klamotten der Nationalmannschaft, in der Bekleidung der Nationalmannschaft rumfahren kann und das Land repräsentieren kann. Wenn ich auf dem Podest stehen kann und die deutsche Nationalhymne ertönt, es gibt eigentlich kein schöneres Gefühl. Und diese Momente zu teilen, auf der Fanmeile beispielsweise. Ich meine, es gibt doch keine schönere Vorstellung als 2036, 40, 44 vor einem Brandenburger Tor oder wo auch immer, da Vollgas oder auf dem Tempelhofer Feld Vollgas zu geben mit Kollegen, mit Freunden, mit wem auch immer und wirklich da ordentlich, ich sag's mal, umgangssprachlich die Sau rauszulassen. Ne?
Ja, zu feiern, den zu Sport feiern. Zu feiern, das Leben zu feiern. Ja.
Ja, und nicht nur den Sport und die Sportler, sondern uns selber halt auch, ne?
Absolut, hundertprozentig. Zumal ja auch das Konzept, gab ja jetzt im Mai die ersten auch Bilder, wie das aussehen könnte auf dem Tempelhofer Feld mit dieser Pyramide, dann diese Brücke am Brandenburger Tor, die Olympischen Ringe überall in der Stadt verteilt, in Berlin, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Das sind so Visionen, die natürlich jetzt einfach da sind, dass man mal so ein Bild hat, wie das aussehen könnte. Das machen ja die anderen Städte oder die anderen Bewerber ganz genauso. Und auch da sieht das toll aus, überhaupt keine Frage.
Da haben wir uns übrigens als Sportler eingebracht. Das war die Besonderheit. Also da ist viel von den Ideen quasi mit durch uns entstanden.
Ach, wie geil. Ja. Das heißt, ihr durftet euch beteiligen. Richtig, am Prozess dessen, wie ich sag mal, die Stadt aussehen soll? Oder?
Das war mir besonders, lag mir das am Herzen. Also ich habe relativ früh in dem Prozess mich mit dem Senat in Verbindung gesetzt und habe gesagt, wenn ihr was machen wollt, dann bitte mit den Sportlern, gerade die Leute, die schon mal Olympische Spiele und Paralympics erlebt haben beispielsweise, hört euch an, was wir zu sagen haben, auch welche Kontakte wir haben, dass wir vielleicht da noch was mit entwickeln können und wie wir die Spiele für uns sehen und sie vielleicht auch gern hätten, also uns kreativ auch mit einbringen können. Und so ist das entstanden.
Hast du mal ein Beispiel?
Also im Grobkonzept beispielsweise, ne, die Sache mit dem Tempelhofer Feld, der Weg vom Tempelhofer Feld zum Olympiastadion, da war uns das ganz besonders halt auch wichtig, dass wir nicht stundenlang im Stadion rumstehen, weil gerade die Spitzensportler, da ist es ja so, also die Eröffnungsveranstaltungen, die sind immer sehr, sehr zäh und lang und deswegen sind halt auch viele Sportler nicht dabei, weil die beispielsweise 2 Tage später einen Wettkampf haben oder das Olympische Feuer. Mir lag es am Herzen, dass man das Olympische Feuer auch irgendwo sieht und dass es auch ein olympisches Feuer ist, weil es gab nichts Schlimmeres für mich, wenn ich Olympische Spiele hatte und ich habe nicht einmal das Olympische Feuer gesehen. Das ist für mich das Symbol der Olympischen Spiele und das ist ganz wichtig, das motiviert mich auch. Solche Sachen halt oder der Weg, der gelbe Weg, den du da gesehen hast, vom Tempelhofer Feld zum Olympiastadion.
Musst du nochmal für alle, die das nicht gesehen haben, genau, nochmal erklären,
ja,
was da geplant ist oder was auch die Vision ist.
Genau, da gibt es dann quasi einen Olympiaweg, das haben wir auch gesehen, zum Beispiel in London gab es das damals, gab es auch olympische Spuren oder Busspuren, dass die Verkehrssituation entspannt wird und in dem speziellen Fall, was du jetzt erwähnst, geht es halt darum, halt die Eröffnungsveranstaltung beispielsweise so wie ein Weg des Ruhms eigentlich einmal quer durch die Stadt, damit nicht nur die Leute, die hier ankommen, also Touristen sehen, die Stadt kennenlernen beziehungsweise Deutschland kennenlernen, sondern halt auch die Sportler ein Erlebnis haben. Ne, dass die wirklich an den markantesten Punkten der Stadt vorbei, die Möglichkeit haben, vorbeizukommen. Wird es eine App geben, wo alle ein bisschen gesteuert werden können, wenn sie sich was angucken wollen. Verschiedene Fanmeilen oder Fanzonen wird es geben in den unterschiedlichsten Bezirken der Stadt. Also wirklich, haben wir uns richtig ausgetobt.
Und Olympia eben auch nahbar zu machen. Ne?
Genau,
also
nahbar, richtig.
Nichts ist schlimmer, ja, als wenn du ein Sportevent hast, wo große Zäune sind. Ich meine, Sicherheit spielt eine Rolle, darüber brauchen wir in der heutigen Zeit nicht reden. Das wird auch wichtig werden, aber um es jetzt mal positiv zu nehmen, das Gefühl zu haben als Fan, ich bin nah dabei.
Ja.
Und ich kann das hier mitatmen, mitleben. Ich nehme mal Paris als Beispiel, den Place de la Concorde. Da gab es natürlich eine entsprechende Sicherheitsschleuse, aber das war ein wunderschöner Platz, auf dem haben verschiedene Sachen, 3x3 hat da stattgefunden, Basketball, dann hat da stattgefunden, irgendwie hier diese Skateboard-Rampen waren da und so. Das war wie so ein Mini-Olympiapark. Und wenn du dich da drin bewegt hast, du hast einfach das Gefühl gehabt, okay, ich bin hier mittendrin, ich bin gefühlt fast der Sportler. Also das soll natürlich Berlin auch zeigen.
Genau.
Ne? Also wirklich die Menschen auch mitzunehmen, die Kinder mitzunehmen. Stichwort hier Verantwortung. Du bist selber Vater von 2 Jungs, hast du gesagt. Ich habe auch einen Jungen, die jetzt alle im gleichen Alter sind, so um die 10, 12. Und die sind ja dann mittendrin. Also wenn wir jetzt mal auf 36
sind Spiele.
In 10 Jahren ja, sind das deren Spiele. Dann sind die alle 20, 25. So, dann sind wir schon alte Säcke.
Ja.
Aber es ist doch jetzt unsere Verantwortung, alles zu geben, dass unsere Kinder das erleben, ne?
Genau so. Und deswegen
ist das
haben
etwas,
wir auch,
was dich auch in deinem Herzen motiviert?
Ja, total. Also deswegen nennen wir das ja auch so. Gebt unseren Kindern die Spiele. Und das ist natürlich eine Riesenmotivation, weil ich für mich über Jahre oder Jahrzehnte ja mittlerweile feststellen konnte, welche Vorteile der Spitzensport oder der Sport als solches bietet. Und ich gönne das halt auch meinen Kindern oder allen Kindern. Und die Spiele sollen halt für alle werden und soll niemand ausgegrenzt werden oder sich benachteiligt werden, sondern die sollen offen sein. Und ich sage immer, wenn du das nicht in Berlin verkörpern kannst und bewerkstelligen kannst, wo denn dann? Also Berlin ist ja nun da wirklich prädestiniert dafür. Ne?
Bevor wir auf die internationalen Chancen eingehen, auch mit welcher Stadt, mit welcher Region, wir auch international aus deiner Sicht, die Antwort kenne ich wahrscheinlich schon, aber die besten Chancen haben vielleicht auch, warum die Hauptstadt da wichtig wäre. Nochmal auch die Kritiker. Ich habe einige Nachrichten auch bekommen in den letzten Wochen immer wieder von Menschen, die wirklich gegen diese Idee sind und gegen Olympia sind, gegen, also vor allem, es werden immer wieder die Kosten angeführt, das ist das eine. Und ich möchte auch in diesem Podcast ganz klar auch die, zumindest das nennen. Ich meine, wir haben uns bewusst entschieden, hier einen Podcast zu machen, wo wir Sportler pro Olympia zu Wort kommen lassen, die unsere Geschichte erzählen, weil wir versuchen wollen, die Kritiker auch zu überzeugen. Und trotzdem will ich aber auch die Kritiker nennen und sagen, es gibt eben Menschen, die sagen, Kosten ist das eine. Da hast du schon das Gegenargument auch genannt, wobei das natürlich auch eine Kalkulation ist. Man weiß nicht, ob das wirklich so sein wird. Wir sollten das Geld in die Infrastruktur stecken und nicht in eine olympische Infrastruktur, sondern uns vielmehr um die Straßen, um die Probleme, um die Kindergärten kümmern und so weiter. Das Thema Armut spielt immer wieder eine Rolle. Viel zu teure Tickets. Nicht jeder kann sich Olympia leisten. Das ist auch etwas, was ich gehört habe. Es wird nur ein bestimmter Teil der Gesellschaft, der reichere Teil der Gesellschaft, dann auch die Möglichkeit haben, solche Spiele zu besuchen. Und es ist eben, Olympia bedeutet eben so ein bisschen auch das klare Aufzeigen in einem Land einer Zweiklassengesellschaft. Was entgegnest du diesen Kritikern?
Ja, also erstmal zu dem ersten Argument, mehr Geld in die Schulen und so weiter oder Kitas, genau das hängt ja zusammen. Also auch das ist, wenn man das so sagt, hat man sich mit dem Thema nicht richtig beschäftigt. Das ist ja im Rahmen quasi der Olympischen Spiele und der Finanzierung werden ja genau diese Bereiche auf Vordermann gebracht. Also es ist ja ein riesen, ich sag mal, Rattenschwanz, der da dran hängt, was alles möglich ist, quasi auch durch Bundesmittel dann zu verbessern.
Bundesmittel bedeutet aber immer Steuergeld. Und da sagen dann wieder auch Leute, sagen, ey, naja, Bundesmittel klingt so leicht, aber das ist mein Steuergeld und ich will nicht, dass das für so etwas wie Olympia verschwendet wird.
Ja, aber wie ich es gerade gesagt habe, das ist ja nicht, also Olympia als solches, man muss das komplexer sehen. Also die Leute sehen dann immer nur jemanden, der jetzt im Ruderboot irgendwo durch die Gegend rudert und da um Medaillen kämpft. Das ist es ja nicht, sondern es ist ja das, was alles dranhängt. Infrastruktur auf Vordermann zu bringen, die Verkehrssituation beispielsweise in Berlin, die wird ja immer ganz, ganz vorne rangestellt. Auch das ist halt die Chance, um das alles zu modernisieren und auf Vordermann zu bringen, um diese ganzen Probleme zu lösen.
Können wir das nicht ohne, können wir die Probleme nicht auch ohne Olympia lösen?
Also hier werden die Mittel definitiv zweckgebunden eingesetzt. Ich meine, zweckgebundener geht es ja eigentlich gar nicht, ne? Und ich meine, wir hatten jetzt natürlich diese Situation mit Sondervermögen, wo natürlich gesagt wird, okay, da geht jetzt gar nicht dahin, wo es hingehen sollte, ist ja gar keine Investition, das ist ja hier ganz anders. Also hier ist Fakt, schwarz auf weiß, was wird passiert, was wird sich verändern, da gehen die Steuermittel und das Steuergeld dahin. Wann hat man das in dem Fall schon so?
Also ich frage deswegen, ich frage natürlich kritisch, weil ich mich jetzt auf den Stuhl der Kritiker setze und auch ganz bewusst das in diesem Podcast mache und trotzdem auch, ich bin ja auch dafür. Und ich sehe es ja ganz genauso, dass das Thema zweckgebundener Einsatz der Mittel extrem wichtig ist. Natürlich könnten wir ohne Olympia auch anfangen und sagen, wir sanieren Schulen oder was auch immer oder wir sanieren Turnhallen und so. Aber für mich ist ganz entscheidend, dass ja diese Idee, hinter der sich dann alle Sportfans versammeln und man hat dann ein Ziel, ich sage jetzt mal 28 wird entschieden, ja, und dann hat man 8 Jahre Zeit und alle, im besten Falle 8 Jahre, vielleicht 12 Jahre, aber man hat Zeit, sich darauf zu fokussieren und zu sagen, okay, natürlich gehen wir jetzt die Straßen an, die Brücken an, die Schulen an, die Sporthallen an, aber auch für die Kinder hat ja Olympia auf einmal, also ist ja viel greifbarer, so wie es für dich als kleiner Junge irgendwann greifbar war, ne?
Genau.
Hattest du diesen Moment, dass du sagtest, ey, ich bin so gut hier in meinen Ortsschildersprints, irgendwie ist Olympia nicht mehr nur ein Traum, ich kann das wirklich schaffen?
Ja, das war, also so habe ich das gar nicht mal gedacht, sondern, also ich wusste, ich will dahin. Oder wenn ich fleißig bin und diszipliniert, ist definitiv die Chance da. Aber es schien für mich in dem Moment gar nicht mehr so utopisch. Das muss man, also das gehörte eigentlich zum sportlichen Werdegang fast dazu. Die Frage ist nur, wann wird es soweit sein?
Das war Athen, ne?
Nee, das erste Mal war in Peking. Athen war ich noch zu jung. Da war ich zur Junioren-WM damals in Los Angeles 2004. Und dann einmal Spiele später, genau. Das war dann in Peking. Das waren auch meine ersten Olympischen Spiele. Da war ich dann dort, muss man sagen, aber ein bisschen auch in einer schwierigen Situation als Ersatzmann quasi. Und habe das zum ersten Mal erlebt. Und das war halt gigantisch. Also das war eigentlich gar nicht in Worte zu fassen, was da abging. Und da hatte ich natürlich auch mit teilweise negativer Berichterstattung im Vorfeld zu kämpfen. Halt so viel, man hat viel, gerade weil es in China war und so, viel Negatives gelesen. Und dann kommst du dahin und bist einfach nur geflasht. Das war unfassbar.
Geflasht und zwar vor Glück, richtig, weil es natürlich vor Ort, auch hier wieder, Berichterstattung ist das eine. Manchmal auch zu wenig authentisch die Menschen gefragt, die wirklich vor Ort waren. Wir brauchen jetzt nicht über die chinesische Staatsform diskutieren, um Gottes Willen, ist auch kein politischer Podcast hier. Aber für dich als Sportler, und das ist ja das Entscheidende, war es eine große Emotion.
Du hast gemerkt, welche Power Olympia hat.
Also das Herz war berührt.
Richtig. Also was man damit alles erreichen kann, was man damit bewegen kann, was wie es vorwärts gehen kann, und zwar für alle und nicht nur für die Sportler. Das war schon verrückt.
Stichwort nochmal zurückzukommen. Also es zeigt ja auch, dass es eine Menge bewegen kann. Aber nochmal zurück auch zur Diskussion und zu dem auch, was die Kritiker sagen. Nur die Reichen, nur die Upper Class wird profitieren.
Doch, das ist ja Quatsch. Also alleine die ganzen Sportstätten werden erneuert werden. Das sind auch Turnhallen. Turnhallen ist das, wo die Schulen quasi auf Vordermann gebracht werden. Und jedes Kind, was in irgendeiner Form in Berlin zur Schule geht, wird definitiv davon profitieren. Also das betrifft jeden. Ob es die Ticketpreise betrifft, ja, gehe ich mit, dass das oftmals zu teuer auch ist. Allerdings haben wir deswegen, dem wollten wir entgegenwirken, gerade deswegen sagen wir, in Berlin sollen halt Spiele auch für alle werden, haben wir Fanzonen eingerichtet, wo die Leute zusammenkommen und kostenlos quasi das auf riesen Leinwänden alles verfolgen können und Spaß haben einfach.
Also Stichwort hier zum Beispiel, auch Tempelhofer Feld ist da ein großes Beispiel, ne, mit dieser
Genau, richtig, Tempelhofer Feld. Ja. Und es ist halt so, wenn es nach reinen Tickets geht, kann Olympia niemals für alle sein, weil es gibt ja nicht genug Zuschauerplätze. Das ist ja Fakt. Ich meine, wir können ja schlecht, wenn hier, weiß ich nicht, 10 Millionen Leute in die Stadt kommen, 10 Millionen Tickets verkaufen. Wie soll das funktionieren? Das wird niemals, das ist auch bei allen anderen Sportveranstaltungen ja genau das Gleiche.
Absolut. Ja, ich wollte gerade sagen, ja nicht bei der Fußball-Europameisterschaft 24.
Richtig. Gemacht, ne? Also deswegen ist das eigentlich so ein bisschen ein vorgeschobenes Argument.
Ja. Und trotzdem ist es ein Argument, was man hören muss und
natürlich,
was man auch hören will. Ja. Und auch da gilt, auch genau diese Leute zu hören. Was sagst du, wenn Leute sagen, wir haben ganz andere Sorgen außer Olympia in diesem Land?
Na,
das ist immer so ein schneller Satz.
Richtig. Auch der ist halt nicht richtig nachgedacht. Also ich kann das nachvollziehen, aber nur, wenn du überall nur die Überschrift liest. Weil auch da ist sich halt mit dem Thema, wird sich nicht auseinandergesetzt. Brauchst nur anfangen, dich eigentlich das mal zu googeln und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dann merkst du, dass es ja eigentlich Quatsch ist. Ja, also das, die Vorteile, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren, vielleicht kannst du mir die Frage nochmal ganz kurz.
Naja, was sagst du zu den Leuten, die grundsätzlich eben in diesem Negativ
Ach, wir haben nur andere,
irgendwie
wir haben,
sind und wir haben
genau,
andere
ganz
Sorgen
andere Probleme, richtig.
Wir müssen doch, was reden wir hier über Olympia, wir wiederholen es jetzt ein bisschen, trotzdem ist es, aber man hört das immer so schnell und dann hast du gesagt, naja, die Überschriften.
Genau, richtig. Ja, und in dem Moment, wo man anfängt, sich mit den Details zu befassen, merkt man ja, dass das eigentlich totaler Quatsch ist. Ich meine, wo kommen wir denn dahin, wenn wir immer nur meckern und sagen, wir haben ganz andere Probleme, weil die werden ja niemals in Angriff genommen. Also das ist ja eine Chance, eine Investition, die Probleme zu lösen. Aber wenn wir immer nur meckern und sagen, ja, das macht ja gar keinen Sinn und die Chancen liegen lassen, na, dann bedeutet das ja immer weiter Rückschritt. Also dann geht es ja genau in die Richtung, die es eigentlich nicht gehen soll. Und dem soll sich jeder bewusst werden und auch mal ein bisschen recherchieren, was Olympische Spiele und Paralympics eigentlich dafür eine Chance bieten.
Chancen sehen und nicht nur das Negative ist, glaube ich, und das, wenn ich jetzt mal die Überschrift nehme über unser Gespräch heute, dann geht es genau in diese Richtung. Du bist ein Mensch, der immer auch sehr viel auch in seiner Karriere in Chancen gedacht hat. Jetzt ist deine Einzelkarriere dann irgendwann hat sich dem Ende zugeneigt und du hast dich entschieden zu sagen, ich mache weiter und ich brauche den Sport auch für mich. Ich brauche den Thrill des täglichen Trainings und vielleicht auch einfach der Bock drauf, zu sagen, ich bin noch nicht fertig und hast dich dann entschieden, und das ist eher selten, mit dem paralympischen Sport weiterzumachen.
Also es ist so nicht ganz richtig, muss ich da korrigieren.
Ey, sofort.
Ja, also ich war tatsächlich mitten in der Blüte.
Und hast dich dann für Paralympics entschieden?
Genau, und habe dann einen Anruf gekriegt von jemandem, der sehbehindert ist damals, den Kai Kruse.
Kai Kruse,
der hatte
du warst
keinen,
bei mir im Frühstücksfernsehen zu Gast, ich
richtig,
kann mich erinnern mit Kai.
Genau, und der hatte keinen Piloten mehr und der hat seinen Mut zusammengenommen, hat mich angerufen, und hat, weil wir kannten uns von der Bahn in Berlin. Ich habe den tatsächlich, obwohl er ganz schlecht sehen kann, das Bahnfahren beigebracht, alleine auf dem Einzelrad. Und er hat gesagt, du Robert, ich habe keinen Piloten mehr und ich wollte eigentlich so nicht aufhören und ich weiß, was deine Ziele sind Richtung Olympische Spiele in Tokio, aber kannst du dir vorstellen, nach Tokio zu reisen, nicht zu den Olympischen Spielen, sondern zu den Paralympics?
Du hattest Rio verpasst.
Genau.
Das war 2016 aufgrund einer Verletzung.
Bandscheibenvorfall.
Trägt sich auch durch diesen Podcast, hatten wir Nina Meinke in Folge 2 zu Gast. Und du hast dann gesagt, ich will eigentlich nochmal angreifen.
Genau.
Das waren ja dann die 20er-Spiele, die ein Jahr verschoben wurden aufgrund von Corona. Und dann kam Kai und hat gesagt, nee. So, im Normalfall würde ich jetzt denken, naja, ich meine, du hast das Ziel Tokio, das willst du alleine reißen und du gehst nicht auf die vermeintlich, ich sage das voller Respekt, auf die vermeintlich kleinere Bühne Paralympics.
Ja, also ich war damals im Teamsprint, wir hatten dann einige Ausfälle zu beklagen. Der René Enders beispielsweise hatte aufgehört, mit dem wir ja auch damals den Weltrekord im Teamsprint geholt hatten.
Der war halt unter anderem mit einer Bronze.
Genau, mit Max Levy wusste man nicht genau, wie es weitergeht. Und du hast halt gemerkt, okay, im Männerbereich fangen wir halt an zu bröckeln. Mhm. Ich konnte alleine das Zepter nicht hochhalten. Ich war am Anfang nach wie vor der Stärkste dann auf der Welt. Kam vom Glasgow vom Weltcup zurück und bin da super Zeiten gefahren, allerdings habe ich mein Team abgehangen halt, ne? Und ich habe dann schon gemerkt für mich, okay, es ist ja wie so ein bisschen Hamsterrad. Ich hatte das schon 15 Jahre gemacht oder wie lange. Und immer wieder so derselbe Zyklus. Und dann kommt halt so ein Anruf und das ist nicht gleich, dass du sagst, oh ja, das mache ich, sondern es ist ein Prozess. Also ich habe mir dann angefangen, ich sage, okay, danke, ich freue mich über deinen Mut auch. Ich setze mich mit dem Thema mal auseinander. So sind wir verblieben. Ich sage, lass uns nächste Woche nochmal telefonieren. Ich mache mir mal Gedanken dazu. Und dann habe ich schon so gemerkt, habe ich mich damit auseinandergesetzt, wie das eigentlich ganz cool ist, vielleicht den Radsport nochmal aus einer anderen Perspektive zu erleben und vor allem so lange ein Zeichen zu setzen, so lange, wie ich auch leistungsfähig bin. Also es ist ja immer noch was anderes, wenn du gerade entweder schon deine Karriere beendet hast oder so, wie du es gerade gesagt hast, Dinge auslaufen lassen hast und gar nicht mehr richtig leistungsfähig bist und dann dahin wechselst, weil das war auch gar nicht mein Anspruch. Ich wollte, wenn ich irgendwo was anderes mache, dann auch wieder Spitze sein.
Und weißt du was, ich ziehe den Hut und zwar 10 Mal. Ich habe in Erinnerung gehabt, dass es bei dir damals sozusagen mit der Einzelkarriere, dass du dir dann überlegst, aber völlig falsche Erinnerung.
Nicht.
Und umso wichtiger, das auch hier nochmal zu sagen. Deswegen,
ja,
danke.
Viele haben das ja dann auch versucht, so zu argumentieren,
ja,
tatsächlich.
Ja, vielleicht habe ich es auch genau so gelesen damals. Aber es ist geil, dass du es mal sagst, nein, ich war eigentlich bin in der Blüte, bist du ja nach wie vor.
Ja.
Und dieses Zeichen setzen, und ich habe gerade die Paralympics bewusst die kleinere Bühne genannt, denn sie sind für mich gar nicht die kleinere Bühne, sondern sie sind für mich eine fantastische, eine tolle, tolle Bühne. Da sind wir beim Thema Gesellschaft, da sind wir beim Thema Verantwortung, da sind wir beim Thema aber auch Hemmungen abbauen, Integration, Inklusion. All diese Dinge spielen eine so, so große Rolle. Und wo können diese Vorbilder auch besser agieren als eben auf dieser paralympischen Bühne? Und ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass diese paralympische Bühne mittlerweile so groß ist, wie sie ist. Die Fernsehzeiten reichen mir immer noch nicht, bin ich auch ganz ehrlich, habe ich jetzt gerade wieder in Mailand Cortina gedacht. Aber anyway, es ist schon deutlich, deutlich besser geworden als noch in den 90ern oder Anfang der 2000er. Aber du also sagst, ich gehe jetzt in den paralympischen Sport und zwar setze ich auch ein Zeichen und ich möchte auch hier der Beste werden.
Und in dieser Woche, wo der Kai Kruse dann auf meinem Anruf gewartet hat, ist dann ein folgenschwerer Unfall in Cottbus passiert. Und zwar ist da meine, ja, wenn man so will, Trainingspartnerin und Nationalmannschaftskollegin, mit der ich 13 Jahre zusammengefahren bin, schwer verunglückt, Christina Vogel, und im Rollstuhl gelandet.
Ich kriege Gänsehaut, weil du das gerade ansprichst. Christina, die ja heute eine unglaubliche Botschafterin auch für das Thema auch Inklusion ist,
genau,
und Leben eben mit dieser Behinderung, Querschnittslähmung.
Ja.
Bei ihr war auch in der Blüte ihrer Karriere und sitzt seitdem im Rollstuhl.
Genau so. Und ich habe sie dann im UKB besucht und auf einmal hatte ich so ganz viele Berührungspunkte mit diesem Bereich und habe gedacht, ey, eigentlich ist das cool, ich kann mir das vorstellen, das zu machen. Und ja, dann habe ich den Bundestrainer angerufen, habe gesagt, so und so sieht's aus, ich will wechseln, und zwar im paralympischen Bereich. Und dann war erstmal 10 Minuten Ruhe am Telefon.
Aber er hat aufgelegt oder ist er dran geblieben?
Er ist dran geblieben und er hat es auch akzeptiert, aber es war nicht einfach, weil er, wie gesagt, schon ein paar Ausfälle zu beklagen hatte. Und wusste, okay, jetzt muss er neu aufbauen halt.
Und wenn ich dich richtig verstanden habe, bist du ja auch die Männer-Lokomotive gewesen.
Ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, ja. Schneller,
schneller als der ein oder andere Waggon.
Ja, genau. Also wir haben da schon viel entwickelt über die Jahre, gerade im Teamsprint, gerade mit dem Weltrekord damals in Aguas Galientes, der stand 7 Jahre lang, wurde dann irgendwann durch die Holländer halt gebrochen. Also wir waren halt eine Macht, das muss man ganz klar.
Aber das waren immer René?
Genau.
Maximilian Levy und du.
Richtig, ja. Und 2010 vorher noch Stefan Kümmet. Ja.
Stimmt. Und dann dabei in der Besetzung habt ihr ja dann auch Olympia-Bronze geholt. Und dann begann eigentlich erst diese
Es ging damals gar nicht unbedingt darum, ob man eine Medaille holen, sondern welche wir holen. Und wir waren tatsächlich, also man kann das heute gar nicht mehr so erzählen, ich habe mal in Kolumbien eine WM-Medaille, da sind wir Vize-Weltmeister im Teamsprint gewonnen, haben das Rennen auf der letzten halben Runde verloren und ich habe die WM-Medaille dann im Club an die Holländer verschenkt.
Nee.
Ja. Also so, ich will nicht sagen verwöhnt, aber solche Ansprüche hatten wir. Wir wollten einfach immer gewinnen halt, ne? Und ich war stinksauer und da ist eine Entscheidung gefallen halt damals auch vom Einsatz her, mit der ich nicht einverstanden war.
Und dann warst du feiern und?
Und dann habe ich die dann Jeffrey Hoogland geschenkt damals. Der ist mittlerweile, weiß ich nicht, 5-mal Olympiasieger oder was.
Hat er die noch, weißt du das?
Und nee, pass auf. Und dann waren wir am Flughafen und dann hat mir Christina die wiedergebracht. Ja. Ja, gesagt, hier, ich habe noch was für dich.
Die hat die in der Nacht noch wieder aus dem Club?
Ja, genau, die hatte das beobachtet und hat gesagt, Chef, die gefährt.
Nein,
ja, hat sie mir dann wieder
Was hast du,
die
hast
und
du
das ist natürlich ganz anders als heute, ne? Also heute sind wir gerade im Männerbereich halt komplett hinterher, das muss man leider so aus diversen Gründen halt auch sagen, da ist ein Riesenloch entstanden und
weil wir uns ausgeruht haben auf den großen Erfolgen von euch?
Sicherlich zum einen, aber auch natürlich von den Investitionen her, vom Material, FIS haben wir ein gutes Material, die geben da auch immer Gas. Aber gerade international muss man halt sehen, die haben halt schon deutlich mehr Know-how, vielleicht nicht unbedingt auf dem Rad, aber auch Mentaltraining war lange unterschätzt zum Beispiel oder Ernährung, Trainingsmethodik. Das sind halt alles Punkte, das ist wie ein Puzzle, was am Endeffekt, wo die einzelnen Teile dann zusammensetzt und dann ergibt das ein Gesamtbild. Und da haben wir halt hier mal, hat man einen Teil gefehlt, dort mal hat man einen Teil gefehlt und so sind wir ins Hintertreffen geraten und am Ende des Tages hat ja die Nationalmannschaft ein massives Problem gekriegt.
Haben wir genug Männer, genug Jungs, die Radfahren?
Das kommt
die
noch
Bock
dazu, das hat sich halt auch geändert, die Mentalität. Also wir früher waren, wenn du bei uns, wir waren halt, wenn du so willst, Männer, wenn du bei uns auf die Bahn gekommen bist, war immer ein Hauen und Stechen, alle haben sich gegenseitig durchbeleidigt, aber wenn es drauf ankam, haben sie zusammengekämpft und wir waren halt auch Konkurrenten. Wir sind zwar als Team gefahren am Ende des Tages, aber wir waren wirklich Konkurrenten und jeder Lauf, den wir gegeneinander gefahren sind, war für uns ein Wettkampf und da ging es darum, gegen den anderen zu gewinnen. Das führte so weit, dass ich mal gegen Gerhard im Training gegen René Anders mal meinen Lenker zerbrochen habe.
Weil du so.
Weil ich wollte dem jetzt zeigen, wo es lang geht und habe so am Lenker gezerrt, dass das Ding einfach auseinandergebrochen ist. Also nur mal so. Und ist halt heute anders. Also man hat manchmal den Eindruck, es reicht halt, dabei zu sein.
Mhm.
Ja.
Mhm. Und so dieser unbedingte Wille.
Ja, richtig. Diese letzte Konsequenz fehlt oftmals.
Ja,
aber man hat halt auch viel mehr Möglichkeiten, sich ablenken zu lassen durch andere Sachen. Ne? Sind es neue Medien, Social Media, was auch immer.
Absolut. Ja. Die Challenge eines Vaters wahrscheinlich mit zwei Jungs, kann ich mir gut vorstellen, dass du genauso weißt wie ich auch, worüber wir da reden. Aber trotzdem ganz, ganz spannend. Lass uns doch mal zum Abschluss auch jetzt nach vorne schauen. Also dieses Thema Paralympics. Du hast dann in Tokio, bist dann bei den Paralympics mit Kai gestartet. Ihr seid Vierter geworden?
Ja, mit 80.000stel Rückstand auf Platz.
Ich möchte die Wunde nicht aufreißen. Ich weiß nur, dass es, und es ist so dieser, ich glaube, für einen olympischen Sportler, einen paralympischen Sportler, ist, glaube ich, der vierte Platz.
Ja.
Der undankbarste überhaupt.
Das ist wie, als wärst du nicht dabei gewesen.
Das, genau. Und jetzt, pass auf, jetzt komme ich als jemand, der seit Paris die deutschen Sportler ja auch begleiten darf als Moderator im Deutschen Haus. Ich feiere da vierte und fünfte und sechste Plätze, weil ich es so geil finde und weil ich es so gut finde und weil wir in Deutschland aus meiner Sicht zu wenig über 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und so weiter berichten. Das sind tolle Leistungen. Ich weiß, dass ich da den Sportlern nicht unbedingt aus dem Herzen spreche, weil ihr seid immer diejenigen, die sagen, ey, quatsch mich nicht voll hier mit Platz 4 oder 5, ich will gewinnen, Punkt 1. Punkt 2, aber ich glaube, wir brauchen dann Umdenken, zumindest was den Respekt der Menschen draußen angeht. Und zwar den Respekt vor einer starken Leistung in einem Wettkampf. Und dazu gehört für mich dann ein vierter Platz, ein fünfter Platz.
Das ist richtig, also dass das Anerkennung verdient und so, da bin ich zu 100% bei dir. Und viele Urteile sind ja auch vernichtend. Also als wir da Vierter geworden sind, da wurden ja sofort die Interviewtermine abgesagt mit dem Fernsehen. Wir konnten nicht mal ins Olympische Dorf rein und ins Paralympische Dorf durften uns das angucken. Gut, da waren damals auch noch Corona, da waren sowieso andere Regeln noch. Aber ich habe einfach nur einen Wunsch, ich hatte die ganze Zeit keinen Wunsch, ich habe nur einen Wunsch geäußert, dass ich da nochmal hin darf, weil unsere Radrennbahn war außerhalb. Sie hatte mit dem Dorf nichts zu tun, führte keinen Weg rein. Du warst, wie gesagt, als wärst du nicht, bist nach Hause gefahren, hast dich gefühlt
Als wärst du nicht da gewesen.
Das geht
gar nicht.
Ja, ja. Und ich muss aber auch sagen, also für es wäre auch schlimm, wenn das, das ist das eine, aber es wäre auch schlimm, wenn ich jetzt als Sportler beispielsweise sagen würde, ich bin da Vierter geworden, ist auch cool.
Naja, das ist ja der Unterschied zwischen dem Sportler und
richtig, das mir ist dem die andere Perspektive. Also ich denke, jeder, der richtig Spitzensport betreibt und erfolgreich sein möchte und international vorne dabei ist, für den ist der vierte Platz eine Niederlage. Das ist halt einfach so. Und es wäre schlimm, wenn es anders wäre, weil ansonsten wäre man nicht erfolgreich.
Am Ende des Tages bin ich, ich bin ja auch in einem sportlichen Wettkampf, wenn jetzt drei Moderatoren um Job XY sich battlen und ich werde Zweiter und der Chef sagt, boah, das war super knapp, ja. Und du bist jetzt Zweiter, der andere kriegt den Job, dann denke ich auch nicht, boah, ich bin dankbar, hier Zweiter zu sein. Ja, so.
Ja, und das ist halt aber oftmals halt heutzutage, wo man so einen Eindruck hat, dass die Sportler halt, das muss man auch dazu sagen, reicht halt dann. Was willst du denn? Ich war doch Top 10, nee, es gehört doch zu den 10 Besten der Welt, danach, keine Ahnung,
das ist halt so, ich muss sagen. In Paris dann die paralympische Medaille gewonnen.
Ja.
Und zwar nicht mehr mit Kai Kruse, sondern mit Thomas Ulbricht.
Ja.
Das heißt, du hast auf diesem Weg zwischen Tokio und Paris, 3 Jahre waren dazwischen, den Partner gewechselt und hast jetzt wieder in Richtung LA einen neuen Partner mit Marc Lembeck. Warum der Partnerwechsel?
Also mit Kai muss man sagen, damals, das war eine harte Sache, der vierte Platz für uns alle, auch wie er halt zustande kam, das war nicht unbedingt auf unsere Trainingsmethodik oder unseren Trainingsfleisch zu schieben, sondern die Rahmenbedingungen haben halt einfach nicht gestimmt. Ne? Die kamen halt nicht in den Tempo, es hat sich jahrelang in den Para-Bereich, in den Tandem-Bereich auch materialtechnisch nichts entwickelt. Und erst als ich da ankam und dann jedes Mal angefangen habe, mit dem Kopf da durch die Wand da quasi zu gehen und zu sagen, ey Leute, wir brauchen besseres Material, wir sind in der Top 10 nur eins von zwei Tandems, was noch einen Alu-Rahmen hat, der Rest fährt Carbon und, ging überhaupt diese Entwicklung los. Und die Entwicklung, das war aber dann halt so ein bisschen zeitverzögert, es haben zwar alle Gas gegeben, aber Rad war nicht rechtzeitig fertig, wir hatten das dann zwar vor Ort, aber wir konnten damit im Vorfeld nicht trainieren, war auch damals noch sehr schwer, waren wir auch nicht konkurrenzfähig, also haben wochenlang dann auf dem Ergometer trainieren müssen, weil das andere Rad gar nicht gehalten hat, was wir hatten. Und das waren so die, und am Ende des Tages verlierst du mit 80.000stel, das ist ein Schlag ins Gesicht. Und das hat er nicht verkraftet. Also er hatte sich parallel dann als Physiotherapeut schon was aufgebaut, das habe ich auch unterstützt.
Krass, okay.
Hat er da Fortbildungen gemacht und sagt, Kai, das gibt auch noch ein Leben nach dem Sport und macht das auch. Allerdings war dann, also eigentlich sollte es Richtung Paris gehen und er hat dann die Säge gestrichen, halt aufgrund auch dieser Problematik und weil er da keine Lösung gesehen hat und hat gesagt, okay, ich habe jetzt eine Chance, mit einem Kumpel mich als Physiotherapeut selbstständig zu machen und deswegen hat er dann, hat er dann den Weg eingeschlagen. Ich bin dann vor lauter Frust, habe mich wieder bei meinem alten Bundestrainer gemeldet. Hab gesagt, hier bin ich. Ich muss ein bisschen Dampf ablassen. Alle anderen sind in Urlaub gefahren. Ich habe die WM-Vorbereitung im Bahnradsport mitgenommen und habe da alles rausgelassen, was ich konnte und war richtig gut drauf. Also war auch da wieder der schnellste Anfahrer. Also habe diejenigen, die für mich zu Olympia gefahren sind und zur WM dann geschlagen. Allerdings konnte ich selber nicht.
Aus dem Para-Bereich gegangen aus Frust und hast wieder im olympischen Bereich.
Ja, richtig. Du musst mir selber beweisen, keine Ahnung. Ich musste halt sehen, dass da noch was geht. Richtig. Und konnte aber keine WM fahren, weil es gar nicht, hatte keine Weltranglistenpunkte und nichts. Also führte auch kein Weg rein. Und habe das aber mitgenommen und das hat mir auch gut getan. Und in der Zeit war halt noch Thomas Ulbricht, der sich schon mehr oder weniger immer wieder irgendwie ankam. Dann, wir kannten uns zwischen Kraftraum im Olympiastützpunkt in Berlin und gefragt hat, ob er es nicht mal probieren könnte mit mir auf dem Rad, auf dem Tandem und so. Und er hat halt immer wieder nachgefragt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, pass auf, die und die Werte musst du bringen oben auf dem Ergometer, dann können wir uns probieren.
Also Werte bedeutet Watt.
Genau, Wattzahlen, Leistung, pure Leistung. Ne? Kannst alles messen. Wir haben da Hochleistungsergometer quasi, die halten ordentlich was aus, über 3000 Watt.
Wenn ich jetzt mit dir fahren möchte, wie viel Watt muss ich denn bringen?
Ne, das Ziel sollte schon so 2000 Watt sein eigentlich.
In was? In welcher Zeit?
Das ist eine Spitze dann. Also du machst dann quasi Leistungstests, Antritte, das ist eine kurze Beschleunigung, die gehen 6 Sekunden bis maximal eine Minute. Eine Minute sind dann die 1000 Meter ungefähr, wo man dann eher einen Durchschnittswatt sieht statt einen Maximalwert. Und es ging darum halt einen Maximalwert. Wenn du dich aufs Ergometer setzt und 2000 Watt schaffst aus dem Kalten, weiß ich schon, okay, mit dir kann man arbeiten.
Okay, aber also ich schaffe ja 100 Watt.
Nee, du schaffst auch mehr. Aber das
vielleicht schaffe ich auch mehr, aber ich schaffe mehr. Okay, aber das ist... Sag mal,
ein Untrainierter,
ja.
Du bist jetzt nicht untrainiert.
Doch.
Okay, schaffst so um die 1000 Watt, denke ich mal.
1000 Watt?
Ja.
Das glaube ich nicht. Aber gut, ey, danke für das Zutrauen. Probiert es mal aus. Okay, also Thomas und du, ihr habt euch dann da, also er hat das dann gebracht offensichtlich.
Und er hat dann, kam zumindest in die Region und ich habe dann gedacht, oh, dieses Projekt eigentlich, da steckt jetzt so viel Geld und Energie drin auch.
Ich wäre eigentlich schade, dass... Neues Fahrrad, ja, besserer Rahmen, bessere...
Ich war damit halt auch nicht fertig und auch die Chance halt nicht nur eine olympische Medaille zu haben, sondern auch eine paralympische Medaille, gibt es sonst keine, das war...
Ja, genau, das ist halt
der halt Punkt. Auch ein Ziel und geil. Dann dachte ich, komm, habe ich mich nochmal überreden lassen, lass ausprobieren und dann haben wir das in Berlin ausprobiert und das hat eigentlich ganz gut geklappt, da habe ich schon gemerkt, okay, so können wir arbeiten und dann sind wir halt dann Richtung WM gegangen, ein halbes, dreiviertel Jahr später und da sind wir dann... Vize-Weltmeister, glaube ich, im Sprint geworden und Dritter über 1000 Meter. Damals war aber paralympisch nur die 1000 Meter Sprint nicht. Das war so Zusatz. Und da haben wir schon zwei internationale Medaillen. Aber klar, es geht da weiter in die Richtung. Genau. Und dann habe ich dann mit Thomas quasi das bis Paris gemacht. Das Material wurde immer besser. FIS hat da auch ordentlich Gas gegeben. Das ist das Institut aus Berlin, was quasi wirklich Sportgeräte entwickelt und da auch viel forscht.
Vielleicht einen Satz ganz kurz. Unsere Rodler sind deswegen so gut. Ja. Und sie bedanken sich auch immer wieder genau bei diesem Unternehmen, beim FIS.
Genau.
Die sind eben nicht nur im Bereich Radsport, sondern eben, du hast gerade Sportgeräte gesagt.
Wintersport, ganz bekannt.
Wintersport, Bobschlitten plus eben die Rodler, Skeleton.
Genau.
Ohne FIS, auch jetzt in Mailand, Cortina, niemals diese Medaillen.
Genau, und auch unser oder mein Tandem. Ich musste für.
Kommt von da.
Ich habe im BMI selber mit dem entsprechenden Abteilungsleiter gesprochen und dem erläutert, warum wir ein Carbonrad brauchen. Also, das war ein Prozess, ne? Also, das ist nicht so einfach.
Muss ja finanziert. Wer hat das dann bezahlt?
Ja, das bezahlt dann der Bund quasi, der Steuerzahler.
Mhm.
Ja, aber das mit der Perspektive natürlich, dass den Sport auch irgendwann mal noch mehr machen können, beziehungsweise wir auch internationale Medaillen holen, Vorreiter sind und sich auch was entwickelt in dem Bereich. Darum geht es am Ende des Tages immer.
100%ig. Ja. Vorreiter zu sein, Entwicklung, Schlagzeile, ne? Bedeutung auch des paralympischen Sports und so, das spielt ja alles miteinander.
Ich sage immer, wir sind das Paradebeispiel für Inklusion, weil jemand, der nicht behindert ist und jemand, der behindert ist, sitzen auf einem Rad, sind mit einer Synchronkette verbunden, also wir müssen uns beide zu 100% einbringen. Sobald das einer nicht macht, hast du keine Chance, meine Medaille zu gewinnen.
Ich wollte gerade sagen, nicht jeder hat seine eigene Kette und der hinten sitzt, also du sitzt ja vorne als der Sehende, Thomas, vorher Kai, jetzt Marc, die sitzen hinten.
Genau.
Oftmals Sehkraft bei 0, oder 1% oder irgendwas, oder zumindest sehr, sehr wenig. Ne?
Unter 10, ja.
Unter 10 ist, glaube ich, die Schwelle, genau. Ja. Und dann müssen die da natürlich entsprechend so mittrampen, sie müssen mit dir mithalten.
Genau so. Und,
anders geht's nicht.
Das ist halt die Besonderheit. Das ist das ist auch anders als bei allen anderen paralympischen Disziplinen und Sportarten. Hier ist wirklich, dass der Pilot oder der Nichtbehinderte quasi aktiv aufs Geschehen mit einwirkt.
Mit
seinem Trainingsfleiß und Methodik und so weiter.
Jetzt gewinnen Thomas und du Bronze in Paris.
Ja, ich wollte noch ganz kurz sagen, und das habe ich halt total unterschätzt, dieses Materialthema halt auch. Früher war es eben so, im olympischen Bereich habe ich das beste Material hingestellt gekriegt, was es gab. Ich musste mich nur draufsetzen und versuchen,
und
schnell zu fahren.
Ja, klar.
Und das war hier komplett, das habe ich auch komplett unterschätzt, welche Entwicklungsarbeit dahinter steckt.
Mhm.
Da war halt nichts oder nicht viel.
Mhm.
Und auch wie lange das dauert und welche Energie das kostet und welche Nerven halt auch, das muss ich echt sagen, also nach wie vor, das war ein Riesenthema. Und deswegen bin ich da auch so immer ein bisschen hinterher. Das ist Tandem, wie gesagt, meine oder unsere Geschichte. Wir sind dann nach Paris gefahren und in Paris konkurrenzfähiger auf jeden Fall. Und dann war noch eine Situation, dass ich noch jemanden kennengelernt habe, unter anderem auch durch dich, DTM Schaeffler. Und die sind quasi ein Autoteile-Zulieferer und ich habe mir angeguckt, was die so machen, war dort eingeladen und die bauen Lager und sowas und modifizieren und ich sage, Mensch, Lager, alles, was sich dreht, ist ja genau das, was wir brauchen. Und habe die gefragt, ob es nicht möglich wäre, vielleicht in Kooperation mit FIS da das Rad ein bisschen zu tunen quasi, dass wir da noch ein bisschen schneller sind und weniger Widerstände haben. Und das hat tatsächlich auch geklappt. Das war auch wieder so ein Puzzleteil, dass wir am Ende des Tages dann Thomas und ich in Paris Dritter geworden sind. Genau, wir hatten uns vorgenommen, die 1000 Meter unter einer Minute zu fahren. Eine Minute wäre ein 60er Schnitt, 60 km/h. Allerdings ist der Beschleunigungsvorgang
noch
mit drin. Das heißt, also das musst du nochmal abziehen. Wir beschleunigen quasi auf 70 km/h und fahren das fast bis zum Ende durch. Und das haben wir geschafft. Wir waren nach der Qualifikation, das war völlig verrückt, waren wir sogar Erster. Da war man fast ein bisschen überfordert mit der Situation.
Dachte,
was ist das denn jetzt? Weil du hast immer zwei Tandems aus Großbritannien, die haben jahrelang Entwicklungsvorsprung und da hast du immer, bist du immer ein bisschen im Hintertreffen eigentlich. Ja, und da war wir auf einmal Erster und ich sagte, du Thomas, heute ist die Chance, dass wir sogar am Gold fahren können. Hat dann nicht ganz geklappt, aber wir haben uns auch mit dem dritten Platz gefühlt wie Sieger. Ne? Also das war schon geil. Ich wusste, wir haben das Maximum rausgeholt, da ging halt immer nicht.
Ist das im Para-Bahnradsport beim Tandem auch so, dass ihr ein Finale 1 gegen 1 fahrt? Gibt es dann sozusagen auch die Fahrt um Platz 3?
Also das waren ja damals noch 1000 Meter, genau. Also Du hast eine Vorrunde und dann die ersten 6 gehen quasi ins Finale und fahren dann nochmal. Wir sind 2 Läufe gefahren, ne? 2x 1000 Meter, einmal am Vormittag, einmal am Nachmittag.
Aber mit 6 Leuten drin?
Das Finale war dann, das wird aber einzeln gestartet, ne? Also das wird dann, genau, das sind dann 4 Runden, genau, eine Runde 250 Meter, so schnell wie es geht. Ein reines Zeitfahren.
Das ist ein reines Zeitfahren, du hast keinen Gegner 1 gegen 1, sondern es ist wirklich nur auf Zeit. Weil das gibt's ja auch im Bahnradsport, das finde ich immer so faszinierend, wenn dann der Bildschnitt so ist, wo ist der eine, wo ist der andere, ne? Wann kommt man wie?
Das hast du in dem Fall nicht. Also das war dann nur in der Qualifikation, aber Finals sind einzeln.
Ja. Sind einzeln, okay. Genau. Also ihr habt nicht jetzt die Situation, dass ihr das letzte Rennen sozusagen gewonnen hattet oder nicht, sondern es geht wirklich nur da rein auf die Zeit. Aber diese paralympische Medaille, und damit hast du etwas geschafft, was den wenigsten in Deutschland vergönnt ist, nämlich eine paralympische und eine olympische Medaille in deinem Schrank zu haben.
Jetzt nochmal Richtung LL, dann zusammen mit Marc halt, da hat man den Partner nochmal gewechselt. Marc,
wie kam
Ruderer.
Das?
Na, der Marc war im Prinzip in seiner Sportart unzufrieden.
Der war Rudern, ne?
Genau, Ruderer, ist der Dritter, jetzt nochmal bei der WM auch geworden letztes Jahr. Und war es halt auch wieder ähnlich, hat gesagt, ich hab Bock, kannst du dir das vorstellen? Bei Thomas und mir hat man gemerkt, okay, das hat einfach nicht mehr so gepasst, da muss man ehrlich sein. Ich hatte andere Ziele, ich wollte Weltmeister werden letztes Jahr und dann hat er nicht so richtig mitgezogen und das aus diversen Gründen, das will ich auch nicht verurteilen, wie gesagt, es hat nicht mehr so gepasst und mit Marc hat sich halt eine Gelegenheit ergeben, wo du gemerkt hast, okay, der Junge ist motiviert, der will nochmal richtig und auch das ist auch kompatibel mit meinen Zielen, auch Richtung LA und so ist das denn schon.
Das heißt also, materialtechnisch seid ihr mittlerweile sehr gut aufgestellt durch die einzelnen Puzzleteile, die du genannt hast. Ich freue mich ja, dass wir mit der DTM und Schäffler da auch offensichtlich eine kleine Mitrolle gespielt haben. Aber so bist du eben auch, ne?
Ja.
Wie so ein Trüffelschwein immer auf der Suche nach neuen Kooperationen, nach neuen Partnern, nach Dingen, die auch deine Karriere, eure Karriere weiter voranbringen können, aber immer an das große Ganze denken. Das finde ich ganz, ganz beeindruckend. Das heißt, du bist nicht ein Sportler, der stellt sich hin und sagt, wo ist mein Fahrrad, los geht's. Sondern immer wieder,
das geht auch in dem Bereich
auch
gar
du
nicht.
Dich neu.
Ja,
ne?
das ist ganz wichtig. Spannend. Also, dass man auch kreativ ist. Ne? Die Leute fragen mich immer, was so Erfolgsrezept oder Geheimnis. Da wollen sie mal hören, Durchhaltevermögen, Disziplin, Ehrgeiz, wie auch immer. Aber am Ende des Tages ist einmal nur wichtig, dass du kreativ bist. Mhm. Bin ich fest davon überzeugt.
Und ein gutes Netzwerk hast, was du dir über die Jahre, über die Jahrzehnte in deinem Sport eben auch aufgebaut hast. Und ich bin persönlich total begeistert, nicht nur, weil wir uns jetzt lange kennen, aber ich bin wirklich immer wieder begeistert, wenn ich auf deine Karriere schaue, wie du auch immer wieder den Mund aufmachst, wie du den Finger in die Wunde legst, wie du nicht nur alles hinnimmst, sondern auch manchmal auch deutliche Kritik äußerst und eben aus deiner Sicht erzählst, aus deiner Sicht berichtest, wie du es als Sportler erlebst. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite total hinter dieser Idee stehst, eben diese Olympischen und Paralympischen Spiele nach Deutschland zu holen. Stichwort hier, letzter Punkt, den ich gerne noch kurz ansprechen möchte. Mit dir ist übrigens eine absolute Rekordfolge, die wir hier machen, was die Zeit angeht. Aber alle, danke, dass ihr mit dabei seid. Ich könnte eben stundenlang weiter zuhören. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber für dich, und das frage ich jetzt nicht den Olympiabotschafter Berlins, wobei deine Antwort wahrscheinlich eh klar ist. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass wir sagen, Spiele nach Deutschland.
Ja.
Egal. Erstmal wohin? Unser Herz schlägt natürlich für Berlin.
Ist für alle gut.
Aber was glaubst du? Was glaubst du? Müssen wir nicht mit Berlin gehen, einfach aufgrund der Internationalität und auch der Konkurrenz, die aus dem Ausland kommt?
Es fällt fast schwer, anders zu argumentieren. Ne? Also Berlin kann Großveranstaltungen, es ist die Hauptstadt, du hast hier alles, du hast genug Hotels, du hast Sportstätten, 97% aller Sportstätten sind schon vorhanden, wo hat es das schon mal gegeben? Es ist alles bereitet quasi. Also es gibt ja nichts Naheliegenderes, als das in Berlin stattfinden zu lassen. Nichtsdestotrotz gebe ich dir recht, Olympia für das Land generell wäre schon ein absoluter Mehrwert und ein Gewinn.
Das heißt, das bedeutet dann auch, und dafür stehe, also ich stehe dafür, egal wer es kriegt, ich werde mich dann ab September hinter der Idee versammeln, wie der Deutsche Olympische Sportbund die Mitglieder des DOSB entscheiden. Fakt ist, wir, die wir in Berlin leben, freuen uns natürlich, wenn es diese Stadt bekommt, wenn es die Region bekommt. Da ist ja ein Teil Sachsens mit dabei, da ist genau. Rostock-Warnemünde mit dabei und so weiter. Es wäre schon, Bad Saro ist mit dabei. Also es wäre schon geil, es wäre schon toll und irgendwie glaube ich auch, dass wir international Berlin brauchen.
Also ja. Es ist halt auch...
kennt man halt auf der ganzen Welt.
Berlin kennst du. Ja, genau so. Und die Leute kommen ja auch, um was sehen, also sie wollen was sehen. Die wollen ein Brandenburger Tor sehen, die wollen vielleicht einen Fernsehturm sehen, die wollen das Original Olympiastadion sehen. Also die wollen ja wirklich was erleben halt. Und Berlin, ich sag mal, Olympia ist vielleicht sogar dann der Auslöser, um vielleicht die längst schon mal anvisierte Reise nach Berlin dann halt auch wirklich durchzuführen. Ne?
Hast du eigentlich eine Meinung, also du hast garantiert eine Meinung, 36 Jahre, nein, gibt ja auch zwei Lager.
Ja. Also ich bin der Meinung, also ich fände das ein starkes Zeichen. Also ich bin dann wirklich, also viele wollen es ja gar nicht hören. Ich habe das auch aus der Perspektive gar nicht gesehen lange Zeit, dass man das auch negativ auslegen kann. Aber ich finde halt, 100 Jahre danach zu zeigen, okay, wir haben uns total verändert und jetzt sind wir genau das Gegenteil. Weltoffen, laden die ganze Welt ein, machen Spiele für alle, sind ja auch eine Kulturhauptstadt in dem Sinne. Also das ist ja prädestiniert, das eigentlich 36 zu machen. Aber wie gesagt, ich verstehe auch, dass es Leute gibt, die es vielleicht ein bisschen anders sehen.
Auch hier muss man die Medaille von beiden Seiten betrachten. Ich persönlich bin auch deiner Meinung, verstehe die anderen auch, finde auch die Idee 40, 50 Jahre nach der Wiedervereinigung gefällt auch. Mir auch gut, ja. Hat auch was. Fakt ist, die letzten Olympischen Spiele, gab es damals schon Paralympische Spiele 72? Nee, glaube ich, gab es noch gar nicht. Ne, gab es noch nicht. Nee. Müsste mal nachgucken, wann das eingeführt wurde. 88, 92, irgendwie sowas.
Später.
Also deutlich später auf jeden Fall. Fakt ist, das ist zu lange her. 72. Und das sind ja auch Spiele, die ehrlicherweise auch überschattet worden sind von diesem dramatischen Anschlag damals. Und ja, deswegen wäre es so schön, friedliche Spiele in Deutschland zu haben. In unserem Fall sagen wir, dafür stehen wir im besten Falle Berlins. Ich kann mich bei dir nur bedanken, Robert. Es macht unfassbar viel Spaß, danke, mit dir zu reden über deinen eigenen Weg, über das, was vor dir liegt. Ich drücke dir alle Daumen. Wir werden uns auf diesem Weg sicherlich ein paar Mal sehen, auf dem Weg Richtung Los Angeles. 28 ist noch ein bisschen hin.
Tatsächlich für mich gar nicht.
Aber ist bei dir schon.
Das ist, ich habe ja, mein Leben hat sich ja über die Jahre noch, so aufgebaut, dass du nur noch in Olympiazyklen denkst. Und da ist das tatsächlich, dass ich schon anfange, aufgeregt zu werden und merke, oh, die Zeit rennt davon.
Also die Zeit rennt davon. Zwei Jahre noch, Mann.
Das ist irre. Also mein Leben ist an mir vorbeigezogen, auch dadurch. Das ist, kannst du gar keinem erzählen. Aber das ist halt Spitzensportstruktur und Pläne, das ist halt das A und O, ja.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat und wenn euch das gefallen hat, was Robert auch sagt, dann lasst uns gerne irgendwie ein Herz da, ein Stern da, was auch immer da. Freut uns nicht ein Stern, fünf Sterne im besten Falle, das wäre toll. Und ich freue mich weiter über Nachrichten. Wie gesagt, ich habe in den letzten Wochen einige bekommen. Dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Danke dir nochmal, Robert. Olympia und Paralympische Spiele in Berlin, dafür sind wir.
Genau so. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Euch alles Gute. Die nächste Folge in 14 Tagen. Wir freuen uns drauf. Sagen für jetzt Dankeschön. Und wie gesagt, danke für eine gute Bewertung, für ein Folgen, für die entsprechenden Sternchen. Das hilft uns sehr, viele, viele Menschen in Berlin, aber auch in ganz Deutschland mit diesem Podcast zu erreichen. Und ich hoffe, dass genau dieser Spirit, dass die Begeisterung für Olympische und Paralympische Spiele in Berlin zu euch rüberschwappt. Lasst uns alles dafür tun. Die Chancen sind klar. Die hat Robert Förstemann, unser heutiger Gast, sehr, sehr einleuchtend aus meiner Sicht erläutert. Danke fürs Zuhören. Bis bald.